Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Auf dem Stammtisch,
Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtisch, Phase, Phase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backsman Stammtisch. Das ist normalerweise der Moment, wo Nico mich begrüßt und fragt, wie mein Wochenende war und ich irgendwelche Dinge erzähle, von wegen ich habe nichts gemacht oder ich war unterwegs. Aber wie ihr schon merkt, ist diese Woche alles ein bisschen anders. Nicht Nico fragt mich, sondern ich rede, ich fange an. Aber natürlich soll das Ganze kein Monolog werden. Deswegen gibt es auch diese Woche Gäste, aber alles ein bisschen anders. Denn die OMR wirft ihre Schatten voraus. Nico ist busy und schafft es diese Woche nicht. Aber Backspin ist ja nicht nur Nico zum Glück. Deswegen habe ich mir heute den Rest der Redaktion rangeholt. Ihr kennt ihre Stimmen aus diversen Podcast-Interviews aus dem Backspin Weekly. Auch Stammtischvertretungen waren schon dabei. Heute Johanna, Emma und Katha aus der Backspin-Redaktion zu Gast. Willkommen, ihr drei.
Hallo.
Hallo.
Schön. Oh, wunderbar synchron.
Wunderbar, genau.
Wie ein kleiner Chor war das.
So soll es sein. Schön. Ja, genau. Geht's euch gut? Habt ihr Bock?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. In der Konstellation gab es uns ja noch nie. Ich bin ganz aufgeregt.
Nee, stimmt noch
stimmt.
nie,
ne? Ja, ja, nee. True.
Also ich die Mädels, ne, wir drei, wir hatten uns ja schon. Und dann immer alle mal so mit Yannick, aber so alle zu viert.
Ah, mal gucken, wo die Reise denn heute hingeht. Ja, ihr werdet es im Laufe der Folge merken, es ist heute alles etwas anders als normalerweise. Aber ja, es wird trotzdem gut werden. Ich habe es im Intro eben schon so ein bisschen erzählt. Nico ist nicht dabei. Nico ist aber trotzdem irgendwie immer dieses Gesicht von Backspin. Also Nico, Backspin ist Backspin und Backspin ist Nico. Aber natürlich steckt in diesem Team noch viel, viel mehr. Das sind wir alle, die hier mit dran arbeiten und unsere eigenen Sachen machen. Ich habe es angesprochen mit euren eigenen Formaten. Und wir wollen diese Folge jetzt einfach mal ein bisschen dafür nutzen, den Leuten da draußen euch mal genauer vorzustellen, wer ihr eigentlich so seid, was ihr eigentlich so macht. Weekly, euer Format, ist jetzt auch schon ein paar Mal gefallen. Darüber werdet ihr auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen was erzählen können. Deswegen vielleicht mal so reihum eine kleine Introduction. Erzählt doch einfach mal ganz kurz in so ein paar Key Facts, wer ihr seid. Wir brauchen jetzt hier nicht Alter, Name, Hobby und dann am besten noch ein Tier mit dem Anfangsbuchstaben des Vornamens. Aber Johanna, vielleicht fangen wir mal mit dir an.
Yes.
Wie bist du bei uns gelandet? Und wann?
Erstmal, ich bin Johanna, du hast mich gerade schon introduced. Wie gesagt, man kennt meine Stimme wahrscheinlich aus dem Weekly-Format und dem ein oder anderen Interview oder auch hier aus dem Stammtisch. Und ich bin jetzt muss ich mal kurz zurückrechnen, ich glaube 2022 bei Backspin. Und habe den Anfang gemacht, wie wir alle eigentlich, mit einem Redaktionspraktikum für ein halbes Jahr. Bin dafür nach Hamburg gekommen, komme eigentlich aus dem Rhein-Main-Gebiet und habe vorher irgendwie immer schon so ein bisschen über Mucke geschrieben und gesprochen und hatte dann Bock, dem Ganzen nochmal ja eine konkretere Richtung zu geben und das auf jeden Fall bei einem Magazin, bei einer Redaktion, die irgendwie lange besteht. Backspin auf jeden Fall was ich irgendwie lange auch vorher schon verfolgt habe. Und genau, habe mich für ein Praktikum beworben und bin direkt im Anschluss da geblieben und seitdem am Start und neben dem Weekly-Format aber auch so für die Redaktion zuständig, für Recherchen, für irgendwie alles so ein bisschen eigentlich. Und bin jetzt fast ziemlich genau 2 Jahre bei euch, bei uns.
Eieiei, die Zeit fliegt. Ich habe, während du geredet hast, die ganze Zeit überlegt, bei Emma und Katha, bei euch. Ich meine, ihr alle drei wart ja zu gegebener Zeit Teil des Teams irgendwie, aber ich kann mich wirklich nicht mehr dran erinnern, wer von euch beiden früher da war.
Emma. Ja, soll ich dir sagen, warum? Weil ich länger da bin als du. Ich war vor dir da.
Digga, stimmt. Stimmt. Du hast ja quasi mich eingearbeitet, ne?
Ja, quasi. Ich bin 4 Monate länger als du da gewesen. Also vor dir. Und hab da mein Praktikum angefangen, weil ich, also ich hab davor auch so ein bisschen über Mucke gesprochen, allerdings im Leipziger Uni-Campus-Radio. Und ehrlich gesagt konnte ich da mit niemandem so richtig über Deutschrap reden, weil das alles so Indie-Mäuse waren, was natürlich auch toll ist, aber irgendwie war ich so, niemand checkt so richtig meinen Film und für alle bin ich nur so ein bisschen diese komische, die nur so Rap hört und da dachte ich mir so, okay, ich muss das irgendwo anders ausleben und ja, bin deswegen zum Glück hier bei Backspin gelandet und zwar, ey, kein Plan, 2020 oder so. Ich glaube,
nee, es muss ja 21,
stimmt, 21, ja, 2020 war Corona. Ja, genau, 2021 war das. Also inzwischen ja so 2,5, knapp 3 Jahre bald. Genau, und ich, meine Stimme kennt man, glaube ich, hauptsächlich aus dem Love and Hate Podcast, jetzt auch schon seit, ja, seit 2 Jahren. Den habe ich am Anfang nämlich nur redaktionell betreut. Und dann dachte ich mir so, ey, ich kann hier die alten Männer hier nicht alleine quatschen lassen. Das ist ja,
die brauchen eine Aufpasserin im
Kreis. Wir brauchen hier mal ein bisschen jemand, der ja auch mal sagt, so, okay, also so wie ihr das seht, ist das vielleicht ein bisschen einseitig. Und ja, dachte mir so, dann sage ich da vielleicht auch mal ab und zu was und ja, durfte das dann nach dem Praktikum noch weitermachen, weil ich dann nämlich auch gemerkt habe, so okay, also ich möchte es jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht abgeben, dieses Projekt an jemand anderen, weil das so ein kleines Herzensprojekt einfach geworden ist, glaube ich, wie von Nico und von Bayes eben auch. Das ist ja so für alle, die Love and Hate nicht kennen, der realste Hip-Hop-Podcast, würde ich sagen, den es gibt. Unter allen Hip-Hop-Podcasts ist das
mit
der
realste. Abstand.
Es gibt keinen realeren. Zeigt mir einen. Ihr könnt es nicht. Genau, und es geht vor allem um den Underground und ja, um die Liebe zur Kultur. Also viel um Graffiti, Backspin. Ja, um Backspin geht's auch. Breakdance, Rap und DJing. Also alle vier Säulen werden hier abgedeckt. Und ja, das ist so ein bisschen das Format, was eben so mein Herzensprojekt ist und ja, ansonsten sehr viel Interviews gemacht. Genau. Und jetzt auch einfach Teil der Redaktion und gerne dabei und mit euch ein Team.
Sehr schön.
Genau, ich wurde ja von dir eingearbeitet, Emma. Es war eine sehr schöne Zeit auf jeden Fall.
Beide eingearbeitet.
Ja, quasi, genau.
Viel Arbeit gewesen.
Ich habe ja, glaube ich, 4 Monate nach dir dann oder 3 Monate nach dir angefangen, also auch 2022. Und bei mir war das vorher tatsächlich erstmal so eine Schnapsidee, also weil ich im Freundeskreis einfach immer so rumgenerdet habe, irgendwie nachts immer ganz viel die Releases analysiert und bla 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 und war da so, ja, ich habe sehr viele Rap-begeisterte Freundinnen und da war ich irgendwie diejenige, die da am meisten drin gesehen hat und dann habe ich mich beworben und war dann ganz, ganz glücklich, als ich da auf einmal die Zusage hatte. Genau, und dann habe ich da auch eben mein Redaktionspraktikum gemacht und da ganz viele richtig geile Sachen machen dürfen. Also ich muss sagen, das war sehr, sehr aufregend alles, auch mit anderen Ländern und bla bla bla. Und wollte das deswegen auch nicht lassen. Also ich habe richtig gemerkt, dass das genau meins ist und hatte auch währenddessen einen Podcast, den ich betreut habe, Was ist Rap für dich mit Nico, der vielleicht auf eine Art und Weise sehr viel mit Rap zu tun hat, aber eben auch nicht, weil da eben die Gäste, die da hinkommen, gar nicht so aus dem Rap-Kosmos kommen, aber eben erzählen, warum sie Riesenfans davon sind. Und das ist so ein Herzensprojekt von Nico eben auch. Ich glaube auch wie alle anderen Sachen, die er macht. Und das betreue ich eben redaktionell. Und vielleicht kennt man mich, weil ich das Intro spreche. Das habe ich Nico irgendwann mal abgenommen. Genau, nee. Und ansonsten, ja, auch einfach super viele Interviews, Festivals, war ich jetzt auch echt viel unterwegs und genau, bin irgendwie sehr glücklich darüber, dass ich die ganze Zeit hier irgendwie mit euch zusammengearbeitet habe und es da gar nicht so ein richtiges Ende gab, sondern so einen fließenden Übergang. Und wir jetzt irgendwie, vor allem wir drei Girls, also Yannick, ich habe dich auch sehr lieb, aber vor allem mit den Girls jetzt hier so ein neues Standbein aufstellen, irgendwie auch mit unserem Weekly-Ding, dass wir so sagen, ey, wir wollen mal irgendwie erzählen, was wir Frauen in der Szene so für Meinungen haben. Und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Und ich glaube, das wird auch echt in Zukunft noch eine richtig geile Geschichte. Da habe ich richtig Bock drauf.
Ja, das glaube ich erstmal auch. Und B, du hast es jetzt gesagt, jetzt sind wir voll im Thema Weekly drin. Es ist ja unser wöchentlicher oder euer wöchentlicher News-Podcast. Und ihr drei, man hat es ja im Intro jetzt eben auch schon so ein bisschen gehört, ihr kommt ja alle aus sehr unterschiedlichen Ecken, wenn man das so nennen kann. Also ne, Emma bei Love and Hate, so der reale Hip-Hop-Podcast mit den alten Oldschool-Heads da. So, Johanna, bei dir ist es sowieso neben Redaktion Backspin, machst ja noch irgendwie 100 verschiedene andere DJ, Moderations, sonst was Jobs, so Kata, du hast eben auch schon erzählt, was du alles auf dem Schirm hast. Was bringt ihr denn so für unterschiedliche Perspektiven in diesen Weekly Podcast mit ein und wie wollt ihr das überhaupt so ganz grob in Zukunft aufziehen? Also es ist ja schon mehr als ein stumpfer News-Podcast, wo ihr einmal 5 Minuten News runterbetet, danke, tschüss. So, ihr habt ja schon ein bisschen mehr Idee und Anspruch an das ganze Projekt.
Ich glaube, das ist tatsächlich, also eine schöne Frage erstmal, weil ich mir so da gar nicht so richtig die Gedanken drüber gemacht habe, weil es war eher so, dass wir drei einfach viel darüber geredet haben, dass wir einfach Bock haben, zu dritt was zu machen und irgendwie auch die unterschiedlichen Perspektiven mit reinzubringen, aber auch gemerkt haben, dass wir eben sehr viel auch die gleichen Perspektiven haben. Heißt eben, ob es jetzt ums Thema politische Einstellungen geht, zum Beispiel, wie man Sachen irgendwie einordnet in der Kultur oder im Rap oder eben auch Mental Health war ja auch bei uns ganz oft irgendwie Thema. Dann klar hat Johanna zum Beispiel irgendwie durch dieses Producer-Ding dann noch ihre eigene Perspektive drauf oder Emma eben so ein bisschen mit diesem Älteren. Ich vielleicht, weil ich die Älteste aus der Gruppe bin, weiß ich nicht, ob ich da vielleicht dann auch manchmal so ein bisschen die Oma bin oder so, aber ich glaube so in den grundlegenden Sachen sind wir uns eben alle einig, haben aber häufig trotzdem ja verschiedene Sichtweisen auf Sachen. Also ich glaube nicht, dass das so super konträr ist. Die eine steht jetzt nur für das und die andere für das, sondern dass es eben halt funktioniert, weil wir uns auf die wichtigen Sachen, sage ich jetzt mal, einigen können und auch die gleichen ja, Passions irgendwie dafür haben. Heißt eben auch zum Beispiel so Diversität irgendwie so ein bisschen reinzubringen, irgendwie die Flinters nach vorne und in den Vordergrund zu rücken, ob jetzt mit uns oder eben wem wir da auch im Podcast ja erwähnen und irgendwie pushen wollen. Aber ich glaube, das ist irgendwie so das, was das ausmacht, dass wir uns in den Grunddingern eben einig sind, aber jeder so seinen eigenen Drive da reinbringt. Ich weiß nicht, wie ihr Mädels das denkt.
Total, also ich kann mich nur anschließen und ich finde es vor allem schön, vor allem auch im Vergleich zu, ich sag mal, dem Anfang von dem Weekly-Format, haben wir ja mal angefangen, dass wirklich immer zwei Personen im Wechsel bunt durchmischt aus der Redaktion über die News der Woche gesprochen haben. Dann habe ich es übernommen und so ein bisschen in die Hand genommen und eigentlich immer die News vorbereitet und einer anderen Person ja erzählt, was so abging. Und jetzt haben wir halt einfach auch die Möglichkeit, alle unterschiedlichen Blickwinkel mit einzubringen, nicht nur von, ich sag mal so, grundsätzlichen Dingen, wie vielleicht meinem Blick als irgendwo auch Artist auf die Szene oder jetzt zum Beispiel Emmas Blick, vor allem irgendwie auch mit Fokus auf eben diesen realen Aspekt der Kultur, sondern natürlich auch einfach, weil wir alle unterschiedliche Sachen mitkriegen. Also ich fand das jetzt bisher auf jeden Fall immer ganz spannend, wie jeder von uns eigentlich immer irgendwie News dabei hatte, die entweder alle schon gesehen haben oder mitbekommen haben, aber auch News, die die anderen zwei Personen eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatten. Und man dann doch merkt, wie zwar die Bubble, in der wir sind, viele Überschneidungen hat, aber trotzdem teilweise vielleicht unterschiedlichen Leuten folgen, unterschiedlichen Formaten folgen, uns unterschiedliche Sachen anschauen und dementsprechend natürlich auch ganz andere Sachen mitbekommen und ja, dementsprechend natürlich auch die News für die ZuhörerInnen da draußen nicht so einseitig sind mit nur einer Perspektive, sondern eben auch jeder so ein bisschen was mit reinbringt.
Voll. Emma, hast du noch ein...
Ja. Nö, ihr habt da gerade beide schon so viel schöne Sachen gesagt. Ich glaube, was ich an dem Format halt auch noch sehr gerne habe, was jetzt ein bisschen anders ist als zum Beispiel bei Love and Hate oder beim Stammtisch, wo es ja so eine sehr, ich finde Stammtisch und Love and Hate, das ist beides immer so ein bisschen auch so philosophisch und so sehr kulturphilosophisch vielleicht. Mhm. Und ich mag es mit euch beiden, aber manchmal auch einfach so ein bisschen unterhaltende Themen zu haben. Ja, ihr, ich kann mich bei einer Podcast-Aufnahme mit euch beiden, ist auch einfach so, ich freue mich da immer, also ich freue mich auf alte Podcast-Aufnahmen, ja, muss ich mal sagen. Aber bei euch beiden ist es halt so, okay, ich weiß auch, ich gehe da rein und wir werden eine gute Zeit haben und vielleicht auch ein bisschen zusammen lachen. Aber auch manchmal halt über ernste und wirklich wichtige politische Themen vielleicht sprechen. Aber dass auch einfach diese Lockerheit damit in diesem Format drin ist, das ist, glaube ich, das, was ich einfach am meisten mag. Und ja, genau.
Ja, es ist auch immer wie so ein... Sorry. Es ist auch immer wie so ein... ja, wöchentliches Telefonat irgendwie mit Friends, ja, genau, dass man sich halt einmal so ein bisschen austauscht, was ist eigentlich gerade, was ist eigentlich so passiert, was ist irgendwie abgegangen. Und wir natürlich auch sehr frei sind in der Gestaltung, sei es jetzt sehr plakativ Schlagzeilen irgendwie runterzurattern, die wir irgendwie spannend fanden, aber natürlich auch unsere ganz persönliche Meinung mit einbringen können in Bezug auf Releases, die wir krass gefeiert haben oder irgendwie von Events erzählen können. Also es hat so ein bisschen mehr, ich sag mal, natürlichen Austausch, als dass es so geplant ist, worüber sprechen wir jetzt eigentlich, auch wenn zwar immer die News natürlich feststehen, aber es ist eben sehr offen, wie wir darüber reden, worauf wir vielleicht auch den Fokus setzen wollen, und hat vielleicht eine ganz gute Mischung aus, ich sag mal, einem klassischen News-Podcast. Wir teilen irgendwie was mit, was vielleicht Leute da draußen noch nicht mitgekriegt haben, aber irgendwie auch diesem, ja, ich sag mal, dem Grundelement eines Podcasts, und zwar, dass man sich einfach unterhält und labert und das vielleicht auch teilweise gar nicht so krass Hand und Fuß haben muss, sondern man sich einfach austauscht, auch so ein bisschen schaut, wohin das Gespräch geht.
Genau, und noch das Letzte, was ich dazu sagen wollte, sorry Yannick, aber das, weil du das vorhin meintest, Backspin wird immer Nico Backspin sein, aber ich glaube, wir drei Mädels haben eben auch einfach Bock, uns zu zeigen und zu sagen, wer wir sind, und ich glaube, dass das in dem Podcast eben auch gut funktioniert, weil das funktioniert natürlich auch über Interviews und die Art und Weise, wie man Fragen stellt, was für Fragen man stellt und oder ähnliches, aber ich glaube, man lernt uns schon trotzdem auch in unserer Art und Weise in diesem Podcast eben kennen, und ich glaube, ja, wenn das den ZuhörerInnen gefällt, ist das irgendwie eine schöne Art und Weise, sich zu zeigen.
Ja, perfekt. Das war genau die Richtung, in die ich eigentlich gerade weitergehen wollte, weil ihr habt ja eben so ein bisschen erzählt, ne, so ein, ja, irgendwie Telefonat mit Friends, aber trotzdem jeder bringt so seine Perspektive so ein bisschen mit ein, und es ist ja auch de facto so, wenn man redaktionell Deutschrap-Journalismus irgendwie was machen will, ist es ja, glaube ich, unabdingbar, so diese Profilschärfung einfach für sich so vorzunehmen, weil News-Podcasts gibt es halt x-beliebig viele. So, es ist ja halt wichtig, wer da drin sitzt, dass ihr halt mit eurer Meinung dafür steht. Könnt ihr das so ein bisschen für die Leute zumindest mal anreißen, wie ihr euch persönlich, wie ihr eure Rolle persönlich beschreiben würdet? Also, wer ist jetzt von euch die, weiß ich nicht, wir haben es ja eben schon gesagt, Johanna, so ein bisschen mehr diese Artist-Perspektive, so, man kann es natürlich nicht zu plakativ machen, aber vielleicht auch so ein bisschen Wunschdenken, so wie, wo seht ihr euch denn in x Jahren? So, was ist so die Rolle, die ihr gerne mal ausfüllen würdet, um es vielleicht mal so zu sagen?
In Weekly oder ja, generell?
Wollte ich auch gerade fragen, genau.
So, the sky's the limit, ne? Also wir fangen bei Weekly an und dann in 10 Jahren.
Ich übernehme das Magazin,
Jahren.
Nico.
Genau. Ich wollte gerade sagen, das ist auch ein bisschen jetzt so eine Einstellungsfrage. Und wo siehst du dich in 10 Jahren? Danke, genau. Yannick. Ich dachte, ich bin schon eingestellt, verdammt. nee, ich glaube, was mir ganz wichtig ist, ist halt auch im Weekly-Podcast eben da so ein bisschen diesen Realness-Aspekt mit drin zu haben, dass man halt eben genau nicht da rein abrutscht, zu sagen, so, okay, wir reden jetzt über, ich weiß Gossip. Nicht, jede Woche über Kendrick und Drake, so, kann man machen, wird bestimmt auch noch ein paar Mal passieren, aber dass man halt auch ein bisschen auch Augen und Ohren im Underground offen hat und vielleicht auch da immer mal ein, zwei Themen mit in den Weekly-Podcast reinzubringen, um ja da einfach auch so ein bisschen, ja, das Gespür dafür zu behalten. Genau. Und vielleicht auch ein paar coole Veranstaltungstipps da mal mitzubringen. Was natürlich für mich so ein bisschen schwieriger ist immer, weil ich ja die Einzige bin, die so super weit weg ist. Also ihr seid ja alle zumindest irgendwie Hamburg und Norden, und ich mit Leipzig bin da ja schon ein bisschen ab vom Schuss. Aber ich kann es trotzdem mal versuchen. Vielleicht,
wobei du da, aber finde ich random, bisschen random, aber weiß nicht, du hast gefühlt schon so viele RapperInnen aus Leipzig interviewt.
Ich wusste also gar nicht, dass es so viele gibt.
Ich wollte gerade sagen, so Johanna, wir hatten auch den Joke, weil du hattest mal so eine Zeit lang so ein paar WienerInnen irgendwie auf der,
ich
hab, auf
der
Liste.
Ich glaube, echt alle Wiener RapperInnen waren bei mir im Podcast. So. Das ist echt so geil.
Genau, irgendwie, das fand ich sehr witzig. Also ich sehe das eigentlich eher als Vorteil bei dir, Emma, dass du da
ja,
drüben sitzt.
Ja, deswegen, also das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ich versuche euch vielleicht auch einfach so nochmal ein bisschen auch den Osten Deutschlands mit reinzubringen, was Rap angeht, um euch da vielleicht auch mal, vielleicht kommt ihr ja auch mal nach Leipzig auf eine Veranstaltung. Es wäre ja auch sweet, mal ein bisschen Städtetrip zu machen, mal raus aus dem kalten Norden da und schön in den Osten zu uns zu kommen. Osten,
super.
In kalten Osten. Toll. Nee, und ja, klar, deswegen ist es, da war es mir auch immer sehr wichtig, so ein bisschen die Stadt zu repräsentieren, in der ich jetzt ja auch seit 4 Jahren wohne oder länger schon. Ja, genau.
Ich glaube, mein Herzensding ist irgendwie, ich weiß, es verbindet uns irgendwie alle, aber bei mir habe ich das Gefühl, es ist noch dringender, weil es irgendwie jedes Mal, wenn ich ein Interview mache, fast schon, ja, das ganze Thema eigentlich ist es halt einfach Mental Health. Und ich habe das Gefühl, dass das Thema so super viel Aufmerksamkeit immer noch braucht. Und ich weiß, dass das nicht in jedem Format immer möglich ist und muss es auch, glaube ich, gar nicht sein. Aber wenn, Yannick, du jetzt fragst, so was uns ausmacht, beziehungsweise wo wir uns irgendwie sehen, ich hätte schon Bock, da einfach noch tiefer reinzugehen und auch einfach, ja, wie gesagt, das irgendwie so ein bisschen zu meinem Steckenpferd zu machen, beziehungsweise zu meinem Ding zu machen, beziehungsweise ich habe es schon gemacht und ich werde es jetzt einfach manifestieren und sagen, das wird irgendwie noch größer und noch besser, weil auch wenn es schon großartige Podcasts auch von anderen JournalistInnen gibt, die das irgendwie behandeln, glaube ich, das ist immer noch zu wenig. Und deswegen ist mir das irgendwie voll die Herzensangelegenheit. Und weil das auch manchmal ein bisschen zu ernst ist, bin ich auf der anderen Seite halt einfach voll das Festival-Girl. Also das ist irgendwie auch noch so eine Sache, wo ich voll Bock drauf habe, weil ich glaube, ich von uns allen irgendwie auch immer noch am meisten am Wochenende unterwegs bin. Vielleicht unterschätze ich das, ich weiß es nicht. Aber ich habe irgendwie Bock, so dieses Spaß an den Veranstaltungen, auf den Festivals, was geht auf dem Zeltplatz, was haben die Leute zu erzählen und so. Da sehe ich mich auch auf jeden Fall irgendwie drin. Und ich glaube, da ist Backspin auch genau das Richtige.
Wenn du jetzt manifestierst, willst du nicht vielleicht auch noch unser Astro-Girl werden? Ich habe bei Übermann gehört, dass jede Sendung einen Astro-Girl braucht, anscheinend, um die junge Generation abzuholen. Vielleicht geben wir dir das auch noch.
Ich mag eigentlich das Wort manifestieren noch nicht. Das ist mir gerade aufgefallen, als ich das gesagt habe. Ich weiß nicht, ich hoffe einfach, dass es passiert. Nee, ich arbeite einfach dafür, dass es passiert. Ich bin eine Macherin. Apropos Macherin, Johanna.
Wow. Ich finde die Frage, also gerade so dieses, wo sieht man sich oder wo will man irgendwie hin, finde ich immer sau schwer, weil ich, vor allem wenn ich jetzt so die letzten, ich sag mal wirklich so 2 Jahre zurückgehe, so ab dem Zeitpunkt, wo ich irgendwie bei Backspin angefangen habe, was alles in diesen 2 Jahren passiert ist, an Dingen sowohl beruflich in Form von journalistischen Arbeiten, aber auch dem eigenen irgendwie künstlerischen Weg, hätte ich mit keiner einzigen Sache davon wahrscheinlich gerechnet vor 2 Jahren und auch nichts davon wirklich geplant. Und ich glaube, damit fahre ich meistens auch am besten, gar nicht so richtig einen Plan zu haben, wo es hingeht. Was mir, glaube ich, wichtig ist oder was ich versuche irgendwie zu vereinen und irgendwie vielleicht auch darstellen möchte, ist, glaube ich, eben genau das, so alles und nichts irgendwie so ein bisschen. Also irgendwie alles zu machen, worauf ich Bock habe und auch jede Perspektive und Rolle irgendwie einzunehmen in diesem Game, sei das als Künstlerin selbst, aber auch eben als Journalistin, als Host. Aber auch merke, dass ich vor allem in den letzten Monaten irgendwie auch immer mehr, dadurch, dass man natürlich auch irgendwie Menschen kennenlernt, die selber Musik machen und die selber irgendwie stattfinden, auch immer mehr so beratende Rollen einnehme irgendwie, dass ich einfach da auch supporte und so ein bisschen meinen Senf dazu gebe. Und das ist auf jeden Fall was, was ich sehr schön finde zu sehen und was gerne auch mehr werden darf oder was ich mir vielleicht wünsche für die nächsten 10 Jahre, dass meine Rolle und mein Knowledge zu dem Thema Hip-Hop einfach wahrgenommen wird und gecheckt wird und ich eine Stimme bin, der man vielleicht gerne zuhört. Nicht, weil die Stimme so schön ist, sondern weil ich irgendwie vielleicht was zu erzählen habe, was die Leute interessiert oder eine Meinung mitbringe, die die Leute interessiert und sich damit vielleicht irgendwie auch identifizieren können. Und dabei versuche ich schon so gut wie möglich irgendwie so den Blick auf alles zu behalten, obwohl ich trotzdem immer sagen würde, dass ich am allerersten im Untergrund zu Hause bin. Aber mir macht's auch einfach Bock, mich mit allem zu beschäftigen. Und ich glaube, das trifft's irgendwie so am besten, auch wenn es eine sehr schwammige Antwort war auf die Frage. Aber irgendwie, ich glaube, konkreter kann ich's gar nicht sagen.
Nee, alles gut. Es ist ja auch diese diese Frage, Emma hat es ja eben auch gesagt, Stammtisch ist ja auch einfach philosophisch. So, und natürlich, ja, so eine Frage kannst du ja nicht konkret beantworten. Wir haben ja jetzt keine großen Karrierepläne vorbereitet oder irgendwas. Es ist ja bei Backspin eh allgemein so, dass sich dieses ganze Ding in den letzten Jahren ständig entwickelt. Also ich habe ja vor 100 Jahren auch mal dieses Praktikum, dieses ominöse Praktikum gemacht. Da war das ja noch ganz anders, viel redaktioneller aufgezogen, als es jetzt ist. Das entwickelt sich ja alles so ein bisschen mehr Richtung, ja, Marketing, Agenturmäßig irgendwie. Es ist ja so ein wilder Mischmasch, den wir irgendwie inzwischen machen, auch durch Nikos ganze andere Welten mit Sport und so weiter und so fort. Warum habt ihr euch eigentlich, und Katha, da sind wir auch fast schon so ein bisschen bei deinem Thema, was du mitgebracht hast, aber erstmal trotzdem vielleicht nochmal allgemein die Frage, warum, wo kam das bei euch her, dass ihr so Bock hattet, in diese A, Deutschrap und dann B, Journalismus-Schiene reinzurutschen? Ihr habt ja schon erzählt, also ne, ihr habt ja Vorerfahrung, Radio hier und da, aber gab es so Momente, wo ihr gesagt habt, ja Mann, jetzt weiß ich, das ist es, oder woher kam das?
Also ich glaube, so dieses Deutschrap-Journalismus-Ding kommt auch einfach ein bisschen aus diesem inneren Drang und diesem inneren Mitteilungsbedürfnis heraus. Weißt du, ich habe irgendwann einfach gemerkt, ich habe wirklich eine Meinung zu Sachen und zu Musik und zu Themen aus diesem Genre und diesem Bereich, und irgendwie muss ich das Leuten mitteilen, und in meinem Umfeld hat sich niemand dafür interessiert. Also muss man da vielleicht irgendwie an die Öffentlichkeit gehen, um ja solche Sachen zu sagen. Das zum einen, und zum anderen aber auch, weil, also ich bin Deutschrap-Fan, seit ich irgendwie 12 bin oder so. Davor viel Pop gehört und ganz, ganz, ganz früh als wirklich kleines Kind durch meinen Vater halt Fanta 4 mitgegeben bekommen. Ist jetzt nicht so der geilste Einstieg, aber es ist halt, wie es ist, man kann es nicht ändern. Ich hätte lieber Tupac gehabt oder so, war es leider nicht, waren halt die Fanta 4, mein Gott. Und ja, seit ich da irgendwie dann 12 dann wieder da reingestiegen bin ins Genre, bin ich da halt einfach nicht mehr rausgekommen. Und ich finde einfach, es ist auch vor allem jetzt inzwischen in 2024 ein so unfassbar vielfältiges Genre, Rap. Du hast ja so viele Einflüsse an jeder Ecke. Du musst dich auch nicht mehr so sehr beschränken. Es ist sehr viel diverser geworden auch, als es eben 2012 noch war. Ja, und deswegen finde ich einfach dieses ganze Genre so unfassbar spannend, dass ich da halt auch einfach irgendwie drüber reden möchte und ja, jetzt auch irgendwie froh bin, auch ein bisschen irgendwie ein Teil davon zu sein, ne? Also mit hier bei Backspin arbeiten zu können, Teil der Redaktion zu sein. Ey, dieses Jahr stehe ich auf meinem Lieblingsfestival auf der Bühne und moderiere, hoste eine Bühne so. Total crazy. Ja, das sind einfach alles so Sachen, wenn man so viel Liebe für dieses Genre und für diese Kultur hat, dass man da einfach irgendwie drüber reden möchte.
Katha, wir sind bei deinem Thema.
Ja, okay, ich habe gerade ganz gespannt zugehört. Deswegen, ja, nee, genau, ich habe das Thema mitgebracht. Wie kann man als Journalistin im Deutschrap Fuß fassen? Weil ich glaube, dass ja wir das irgendwie alle so ein bisschen uns fragen beziehungsweise versuchen, diese Frage zu beantworten. Und Emma hat das gerade schon so ein bisschen gesagt, weil Deutschrap jetzt einfach wirklich fresher denn je ist, also angesagter denn je, und irgendwie jeder gefühlt Bock hat, irgendwie da ein Teil von zu sein. Und ich auch das Gefühl habe, dass es in den letzten Jahren einfach durch Social Media und TikTok und keine Ahnung was, die Schwelle, sich zu äußern, ja auch viel geringer geworden ist als noch vorher. Und auch die Tatsache, dass die Magazine irgendwie leider so ein bisschen wegsterben und so, und dieses Ding von, du machst irgendwo ein Volontariat vielleicht oder bist dann einfach Texterin da beziehungsweise Journalistin, das gibt's ja so auch einfach nicht mehr. Deswegen habe ich die Frage mal so offen, oder wollte ich die mal so offen in den Raum stellen, weil ich das Gefühl habe, mir gefällt es eigentlich ganz gut, dass man, ja, also dass das alles momentan eben so breit aufgestellt ist, weil einfach super viele Geschmäcker damit abgedeckt werden und auch super viele Leute irgendwie ihren Platz finden können. Aber es bedeutet, finde ich, eben auch, dass man nicht nur in Anführungsstrichen Journalistin, Deutschrap-Journalistin sein kann, sondern eben auch gucken muss, was macht man noch für andere Sachen. Also man muss sich ein bisschen breiter aufstellen. Und das ist was ich persönlich sehr gut finde, weil ich das noch nie mochte, mich in eine bestimmte Kategorie einzusortieren, weil ich irgendwie mehr bin als nur Deutschrap-Fan, sondern eben auch, weiß ich nicht, ich mache irgendwie gerne Social Media Stuff, ich bin gerne da unterwegs, keine Ahnung was. Also ich bin einfach ein bisschen, ja, breiter aufgestellt und das ja wird, also kommt dem ja zugute. Es ist aber, glaube ich, eben auch notwendig, weil man eben nicht nur noch sagen kann, okay, ich arbeite jetzt fest bei dem und dem Magazin, schreibe die und die Texte jeden Monat und werde dafür irgendwie bezahlt. Genau, und deswegen einfach mal die Frage an euch, wie ihr das so seht, beziehungsweise vielleicht kann man ja auch, ich weiß nicht, ob man da Tipps geben kann. Bei mir ist es auf jeden Fall so, wenn Leute mich fragen, und das fragen mich sehr viele in meinem Freundeskreis, weil keiner außer jetzt euch, also die ich nicht aus der Szene kenne, auch nur im Ansatz diese Richtung machen, so was machst du denn eigentlich und wie verdienst du denn eigentlich dein Geld und was kannst du dir überhaupt vorstellen, sag ich einfach immer, dass ich einfach in vielen verschiedenen Bereichen verschiedene Sachen mache. Ob das jetzt irgendwie Emma sagt, irgendwie eine Stage hosten oder mal eben einen Pressetext für XY zu schreiben, dann eben das und das zu machen. Also dass ich einfach sehr breit aufgestellt bin und mich irgendwie so als Person promote quasi. Aber vielleicht habt ihr da noch ein bisschen Input.
Ich wollte gerade sagen, eure Gedanken, ihr seid ja quasi das lebende Beispiel, wie man in dieser Szene Fuß fasst.
Also
was ist das Erfolgsgeheimnis?
Ja, genau. Ich versuche nochmal so ein bisschen auf beides einzugehen, auch was Yannick vorher noch gefragt hatte, so ein bisschen über den eigenen Werdegang. Ich glaube, was bei mir immer sehr entscheidend war, war einfach unglaublich krasses Interesse an Rap und an Musik generell. Und ich hatte das schon ganz früh, dass ich so eine krasse Obsession hatte mit auch KünstlerInnen. Und das hat mal ganz weit weg von Rap angefangen, irgendwie mit Tokyo Hotel oder so. Und ich wollte schon immer alles über diese Leute erfahren. Ich war also nicht in diesem Stalking-Modus, dass ich jetzt wissen wollte, wo die wohnen und keine Ahnung, wie deren Haustier heißt. Aber ich wollte einfach verstehen, warum machen Menschen Musik? Warum machen Menschen diese Musik? Warum erzählen Menschen diese und diese Geschichte? Und ich glaube, Rap, ganz abgesehen davon, dass das dann schnell so das Genre wurde, was mich einfach am allermeisten interessiert bis heute und ich da auch wenn es manchmal ein bisschen hängen geblieben ist, sehr wenig Ausnahmen mache, einfach weil mich oft musikalisch andere Dinge nicht so begeistern. Aber ich auch das Gefühl habe, dass einfach wenig Musik oder andere Genres so viele Geschichten erzählen, wie es Rap irgendwie tut und so viel Emotionen auch transportieren in dem Rap, seien das irgendwie negative Emotionen als auch gute Emotionen. Und man auch ein bisschen sich mehr da irgendwie reindigen muss, um zu verstehen, was die Leute überhaupt erzählen wollen. Weil ich glaube, Rap kann natürlich auch super plakativ sein, gar keine Frage, aber schon auch sehr, sehr viele doppelte Böden haben, die man irgendwie, ja, vielleicht auch erst checkt, wenn man wirklich so einen Text zum 10. Mal analysiert und sich mit einem Künstler vielleicht auseinandersetzt. Und ich glaube, wenn du so ein Interesse hast an einer Sache, dann ebnet sich der Weg so ein bisschen von selbst. Natürlich ist auch einfach dieses Musik-Rap-Ding krasses People-Business. Du musst Leute irgendwie kennenlernen. Du musst irgendwie Sachen machen, musst sie gut machen, damit andere Leute wieder auf dich aufmerksam werden. Also wenn man einfach nur gerne zu Hause ist und nicht so viel connected, dann ist es vielleicht schwierig. Aber ich glaube, es gibt sehr viele Möglichkeiten, sei das mit zum Beispiel Uniradios, sich zu informieren, was vielleicht irgendwie in der eigenen Stadt so geht, ob es die Möglichkeit gibt, dass man da irgendwie eine kleine Sendung moderieren kann oder überhaupt das Thema vielleicht da platzieren kann, falls es das noch nicht gibt. Aber auch einen eigenen Blog, auch wenn das vielleicht erstmal nur 5 Leute lesen, kann sowas ja auch zumindest schon mal ein gutes Training sein, um überhaupt erstmal zu checken, wie will ich Dinge auch erzählen. Und es gibt ja leider mittlerweile nicht mehr so viele Magazine, Redaktionen in dem wirklich klassischen Hip-Hop-Bereich, wo man jetzt irgendwie Fuß fassen kann. Aber trotzdem auch da irgendwie so ein bisschen umschauen, was geht. Und ich glaube, dann ergibt sich ganz viel auch irgendwie von selbst. Und man kann auch einfach wirklich sich trauen, auf Leute zuzugehen und Fragen zu stellen, weil das ist auf jeden Fall was ich die letzten Jahre krass mitgenommen habe, dass wenn man irgendwie anfängt, solche Dinge zu machen, es ganz normal ist, dass man Sachen nicht weiß und dass man Sachen auch vielleicht erstmal so macht, wie man denkt, dass sie richtig sind. Aber ich tausche mich extrem viel aus mit, seien es irgendwie andere JournalistInnen, AutorInnen, aber auch Menschen, die bei einem Label arbeiten, Artists, So, wenn ich irgendwie bei irgendwas nicht Bescheid weiß, dann frage ich nach. Und genauso, wenn man zum Beispiel Bock hat, ein Interview zu führen mit Artists, gibt es, glaube ich, auch ganz viele, die man auch da einfach anfragen kann und sagen kann, ey, ich will vielleicht einen Podcast starten und habe irgendwie Bock, dich zu interviewen. Hättest du da Bock drauf? Weil es gibt, glaube ich, viele Leute, die da auch irgendwie am Start wären. Und wenn es wirklich so ums Fußfassen geht, ist es, glaube ich, schwieriger, sich zu etablieren, weil natürlich einfach so viele Menschen am Start sind, auch die darüber reden. Wobei das nicht unbedingt schlecht sein muss. Gerade weil es halt jetzt einfach nicht mehr nur, ohne dass es wertend gemeint ist, aber nicht mehr nur Nico Backspin und Falk Schacht sind, die man jetzt vielleicht irgendwo sieht und hört, die über Hip-Hop reden, sondern es unglaublich viele Leute gibt in unterschiedlicher Größenordnung. Und ich glaube, da findet man immer seinen Platz, egal wie nischig der ist. Und dementsprechend auch immer irgendwie Fans, ZuhörerInnen, ZuschauerInnen, die Bock haben, sich das anzugucken oder anzuhören.
Ja, also da sind wir, glaube ich, beim Thema Profilschärfung, was ich eben auch schon mal so sagte, ne? Das ist ja der Lauf der Dinge, dass klassische Rap-Medien nicht mehr das sind, was sie mal waren, weil es natürlich diese Zeit gab, wo Artists gemerkt haben, okay, rein von den Reichweiten brauchen wir das alles gar nicht mehr machen, diesen ganzen Scheiß. Aber ich glaube, jetzt schon bei vielen auch wieder so ein Gedanke einsetzt, so ja, okay, natürlich kann ich über Social Media den krassen Einblick in meinen Alltag geben, aber dass schon jetzt so ein Bewusstsein wieder da ist, dass es denn vielleicht auch schon doch Menschen gibt, die von außen so eine Geschichte dann auch doch ganz gut erzählen können, wenn man sich mal mit denen unterhält. Und dann ist
und
natürlich
die richtigen Fragen stellen, muss man auch dazu sagen, ne? Weil es ist das eine, sich irgendwie zu präsentieren und was zu erzählen. Aber natürlich denkt man ja über seine eigene Musik auch ganz anders nach als eine außenstehende Person, die sich das anhört und analysiert und dementsprechend ganz anders irgendwie auch, ja, irgendwie drauf anspringt.
Genau, richtig. Und das funktioniert halt in meinen Augen nur über Profilschärfung. Das ist egal, ob man das quasi von zu Hause aus bei TikTok, Instagram auf eigene Faust macht oder wie ihr drei jetzt irgendwie in so einem größeren Haus wie bei uns halt sitzt unter diesem Dach. So, aber es ist halt einfach wichtig, dass man nach außen hin, glaube ich, klar weiß, was erwartet mich, wenn Person X mit Person Y irgendwie spricht. Und generell dieses in der Szene Fuß fassen ist, glaube ich, da habe ich auch so ein bisschen an mich selber gedacht, echt. Es gibt halt natürlich irgendwie kein Erfolgsrezept oder Erfolgsgeheimnis oder sonst was, aber ich fand dieses People-Business so, was du, Johanna, gesagt hast, stimmt halt zu 1000%. Also bei mir war es ja genauso. Ich habe zwar Backspin-Praktikum gemacht, war dann ja aber irgendwie lange raus und bin ja auch nur zurückgekommen, weil ich halt die Leute noch kannte und man irgendwie schneller im Gespräch war, als es vielleicht mit fremden Personen der Fall gewesen wäre. Und das ist vielleicht auch am Anfang so ein bisschen mühsam, da erstmal so reinzukommen und die Kontakte zu knüpfen. Aber trotzdem habe ich für mich die Erfahrung gemacht, dass in diesem Business, in Anführungsstrichen, das klingt immer so eklig, aber 99% der Leute halt echt nett sind und echt Bock haben zu helfen. Also ja, ich habe das quasi nicht erlebt, dass irgendwo, wenn man eine Frage hatte, einen Kontakt brauchte, Hilfe gesucht hat, so irgendwer war immer da und hat irgendwie weitergeholfen, wenn es nur der nächste Kontakt war. Und genau so funktioniert es. So. Manchmal dauert es vielleicht ein bisschen länger und wir brauchen etwas längeren Atem. So, das ist ja auch klar, wenn der Kuchen groß ist, wollen halt viele irgendwie dran teilhaben. Aber es ist auf jeden Fall, es ist machbar, klar.
Ich wollte das auch noch ganz kurz zum Einhaken sagen. Das ist nämlich, glaube ich, das, was ich am häufigsten auch sage, wenn ich darauf angesprochen werde, ist es eben auch die Geduld. Und einfach die Motivation, dass wenn man das so liebt, wie man das eben liebt, dass die Leidenschaft dahinter steht, dass das schon funktionieren wird. Also das ist ja jetzt auch kein absurder Gedanke, dass wenn man in so seine Leidenschaft irgendwie Energie reinsteckt und da Bock drauf hat, dass das im Endeffekt dann eben auch seine Früchte trägt. Und ich glaube, wir alle vier, würde ich sagen, haben ja auch gemerkt, wie man auch besser wird und wie man irgendwie auch lernt, wie Sachen funktionieren, einfach über die Zeit und dass das nicht von Tag 1 auf 2 jetzt irgendwie gleich funktioniert, sondern dass man dann einfach sagt, alles klar, wenn ich mich da dranhänge und mich irgendwie stetig verbessere und auch merke, wo drin bin ich denn wirklich gut. Also ich muss sagen, ich habe über mich in den letzten 2 Jahren viel, viel mehr gelernt, was ich wirklich kann und wo ich irgendwie vielleicht noch dran arbeiten muss und wo meine Stärken liegen. Und irgendwie, ich sag immer, ich habe mir irgendwie so ein 5-Jahres Neujahrsplan gemacht und in der Zeit muss das und das passieren und mir da realistische Ziele gesteckt eben in der Szene. Nicht da bin, dann bin ich berühmt, sondern okay, das und das möchte ich bis dahin geschafft haben und dafür dann eben meine Sachen gemacht und ich bin da immer noch mittendrin und da muss ich mich oft auch dran erinnern, wenn ich dann da sitze und denke, oh Gott, jemand anders ist weiter als ich oder erfolgreicher als ich oder wird häufiger irgendwie angefragt oder so, dann einfach zu gucken, hey, was hast du dir als dein Ziel gesteckt, als du hier angefangen hast? Bist du da immer noch on track? Wenn ja, alles in Ordnung, mach weiter, das wird schon. Und ich glaube, das ist für mich so die wichtigste Message eigentlich, dass da Zeit und Geduld auch einfach, wenn die Motivation und die Leidenschaft da ist, auch einfach das A und O ist.
Total, ja. Was ich auf jeden Fall noch so ein bisschen auch so auf, also als so ein Tipp, sage ich mal, mitgeben kann oder die Erfahrung, die ich gemacht habe, gerade wenn man zum Beispiel schreibt, sei das jetzt irgendwie für, oder schreiben will, sei das für ein Magazin oder irgendwie Pressetexte für Artists oder so, ist auch da wirklich mal zu checken, wer macht denn diese Jobs, wen gibt es denn vielleicht auch, der oder die das auch machen und sich auch gezielt bei denen melden, zum einen natürlich, wie eben gesagt, vielleicht auch nach Hilfe zu fragen, aber auch einfach, um sich ein bisschen auf die Karte zu bringen und vielleicht einfach nur ein kleines Portfolio zusammenzustellen, wo irgendwie klar wird, das bin ich, das will ich machen, das habe ich vielleicht schon gemacht, weil die meisten Leute werden immer wieder angefragt und oft können Leute nicht und empfehlen wieder jemand anderen weiter. Und ich glaube, die meisten Jobs, die ich heute habe oder mache, habe ich, weil mir FreundInnen, die ich aus diesem Bereich kenne oder kennengelernt habe, Sachen schicken und sagen, ey, hast du da Bock? Oder ey, ich habe dich da empfohlen, weil ich kann leider nicht. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall schon ein ganz guter Weg, wenn man irgendwie ein Portfolio hat, egal ob das jetzt eine Webseite ist oder irgendwie so ein Link gesammelt, wo alle Sachen drin sind, die man irgendwie so macht. Und einfach wirklich gezielt auf Leute zuzugehen, die vielleicht das Gleiche machen und die einem da auch so ein bisschen ja supporten können oder einen dann zumindest im Hinterkopf verhalten.
Wenn jetzt aber von heute auf morgen alle Menschen Deutschrap-JournalistIn werden wollen, dann ist es jetzt natürlich, um im BWL-Sprech zu bleiben, so, dass der Markt irgendwann übersättigt ist oder andersrum eine Blase platzt. Emma, worüber möchtest du sprechen?
Gelernt vom großen Nico die Überleitung. Sehr, sehr gut.
Es ist so stark, schade, dass er nicht stark hier ist. Ne?
Aber ich wollte gerade sagen, muss man mal Props aussprechen an der Stelle.
Danke.
Ja, mein Thema ist die Rap-Blase geplatzt. Und das ist sehr lustig, weil Kata vorhin gesagt hat, dass Deutschrap ist fresher denn je und dass Deutschrap gerade so einen großen Teil ist. Aber ich habe also jetzt aktuell so das letzte halbe Jahr bis vielleicht schon ein Jahr sogar das Gefühl, dass ein bisschen diese Rap-Blase einfach geplatzt ist. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so gerade als so 2018, vielleicht noch 19, war so mit 187 und Raf Camora so Palmen aus Plastik, so meine ganze Generation hat das gehört. Das war zu dem Zeitpunkt nicht nur ich, die sich schon irgendwie die letzten 5-6 Jahre davor mit Deutschrap auseinandergesetzt hat, sondern das war so komplett Mainstream plötzlich. So, ich war nicht mehr so Nerd, weil ich irgendwie RapperInnen kannte und gehört habe, so, sondern alle haben halt Rap gehört plötzlich. Und das hat sich dann noch so weitergezogen mit so, ich fand auch nochmal so eine neue Welle, war auch noch so 102 Boys und BHZ, so die Jahre danach. Aber ich habe Gefühl, dass jetzt so ein bisschen so eine Lücke ist, was so Rap angeht. Also man merkt, alle oder viel von dem erfolgreichen Rap, also wirklich im Mainstream erfolgreichen Rap, ist erfolgreich, weil der ganze Techno-Einfluss drin ist. Und auch wenn man sich jetzt anschaut, ich finde, Techno ist so krass Jugendkultur. Wenn ich mir meinen kleinen Bruder anschaue, der ist 17, kein Mensch von denen hört Rap. Also noch nicht mal so Chiago oder so, oder vielleicht mal noch Chiago. Aber die hören alle Techno, die gehen alle auf Raves. Keiner von denen hört irgendwie Deutschrap oder sehr, sehr wenig, so vereinzelt dann vielleicht. Aber das ist einfach überhaupt nicht mehr so diese, wenn wir wirklich so Jugendkultur reden, also wirklich von so 15, 16, 17, habe ich ganz subjektiv das Gefühl, dass das gerade sich so ein bisschen verändert und dass ja aber eigentlich gerade so Jugendkulturen immer prägen, auch was so Brands angeht, so okay, auf was springen wir jetzt auf, ne? Dass Brands die ganzen letzten Jahre mit Rap und Hip-Hop irgendwie zusammengearbeitet haben, kommt ja auch dadurch, dass es eben gerade bei Jugendlichen irgendwie so attraktiv ist. Und wenn das jetzt aber nicht mehr der Fall ist, sondern eher Techno das Genre ist oder die Kultur, die da spannend ist, ja, wird Rap eventuell auch wieder aus dem Mainstream so verschwinden? Und also ich musste da bei diesem Gedanken so ein bisschen auch an so diese Zeit nach Akro-Berlin denken, die ich jetzt nicht aktiv mitbekommen habe, aber man kennt die Geschichten, dass da Deutsch, also Rap in Deutschland auf jeden Fall so ein bisschen auf dem absteigenden Ast war und alle gedacht haben, so okay, Rap ist tot. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt gerade an so einem Punkt sind, wo wir sagen, so okay, Rap ist tot, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dahin kommen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so wirklich Rap auf jeden Fall sehr, sehr schnell jetzt aus dem Mainstream sich zurückzieht und wieder einfach so ein Underground- und Liebhaber-Ding wird und alles andere immer mehr Richtung Techno geht. So, das ist mein Thema. Es ist gar keine richtige Frage, aber ich dachte mir, seht ihr das auch so oder ist es nur mein Kulturpessimismus an der Stelle?
Also ich check voll, was du meinst und ich finde, du hast mit diesem Akro-Berlin-Ding eigentlich schon voll die gute Erklärung mitgebracht, weil ich glaube, dass so diese ganzen Hypes und der Erfolg generell jetzt für diese ganze Szene oder ganze Kultur und Musikrichtung an sich sowieso schon immer irgendwie so in Wellen kam und dementsprechend auch immer mal wieder so ein bisschen abnimmt. Und ich glaube, was halt jetzt gerade wahrscheinlich krass auffällt, ist, dass halt einfach diese Zugehörigkeit Rap ist einfach nicht mehr so da, weil ich glaube, für jetzt Leute so aus der Szene oder wenn man es jetzt wirklich so in den Charts sieht und sieht zum Beispiel ein Chiago irgendwie weit oben mit irgendwelchen Songs, der ja irgendwie im Rap stattfindet, irgendwie aber auch nicht. Ich glaube, das ist halt einfach nicht mehr so dieses klare, okay, das ist Rap. Und das begeistert jetzt eine ganze Generation oder die ganze Jugend, weil ich so das Gefühl habe, wenn ich zum Beispiel so, ich habe sehr wenig Bezug zu Jugendlichen irgendwie so, weil keine Ahnung, keine jüngeren Geschwister oder so, aber wenn ich mal Leute mitbekomme, habe ich das Gefühl, die hören alle Rap, aber die würden sich selber niemals als Rap-Fan bezeichnen, die würden niemals sich damit auch so profilieren oder vielleicht auch ihre Persönlichkeit irgendwie stärken, wie das vielleicht bei uns allen irgendwie so ein bisschen der Fall war oder zumindest wenn ich so an mich denke, dann wollte ich mich damit auch so krass in Verbindung bringen und wollte der Rap-Nerd und Rap-Fan sein. Und ich habe das Gefühl, dass es heute dadurch, wahrscheinlich auch ein bisschen durch diese Schnelllebigkeit, gar nicht mehr so dieses Ding ist von, ich gehöre jetzt dazu, das ist meine Bubble, das ist die Musik, die ich höre, sondern sich einfach viel mehr vermischt und dementsprechend auch so ein bisschen egaler ist vielleicht gerade bei der Jugend irgendwie, was sie gerade hören. Und ich kann mir gut vorstellen, dass nach diesem jetzt vielleicht kleinen Tief und auch dieser Hype rund um so Techno-Rap wird früher oder später auch wieder abflachen, genauso wie er auch bei Techno wieder abflachen wird, bin ich mir relativ sicher. Und dann muss halt wieder jemand kommen, der irgendwas macht, was neu ist, was die Leute irgendwie überrascht, was die Leute vielleicht auch schockiert, ich weiß es nicht. Also ne, wenn man jetzt so an Akro-Berlin oder so denkt, wo irgendwie was passiert ist, was man vorher nicht gehört hat irgendwie, so im Mittelstand-Wohnzimmer und dann läuft halt plötzlich irgendwie ein Sido im Fernsehen. Ich glaube, dass es braucht immer dieses kurze Tief, damit auch wieder was kommen kann, was einfach alles so ein bisschen erfrischt.
Ich weiß ja, auch voll, gar nicht, das sehe ich auch, aber also so nur ein weil ich sehe ja schon, dass die Jugend sich mit einer Kultur identifiziert. Also ich finde, das siehst du auf Social Media, das sehe ich, wenn die irgendwie über Musik und Partys reden, dass es da ja schon so eine kulturelle Richtung gibt, mit denen die sich identifizieren können und das ist halt eben Techno. Ich finde, ganz krass sieht man das an der Mode. Die Mode und die Fashion ist ja super krass aus dieser Techno-Szene gerade geprägt und deswegen, ich glaube nicht, dass es so ein Ding ist, dass die sich einfach mit gar keiner Kultur mehr identifizieren, sondern dass es halt einfach nicht mehr Rap ist. Aber ja, wie gesagt, ich glaube nämlich auch, dass das dann irgendwann wieder hochgeht. Aber ja, also gerade habe ich das Gefühl, wir sind, wie du richtig gesagt hast, wir haben dann so ein Tief.
Und sorry, ich will dann nur so alles gut. Ja. Ich will auch nur so zwei Kleinigkeiten dazu einstreuen. Und zwar einmal bin ich oder war ich auf jeden Fall bis zum letzten Jahr durch mein Studium ja auch irgendwie auch noch mit Jugendlichen unterwegs. Also mit Erstis hatte ich da eben viel zu tun. Und da war es tatsächlich so, dass da sehr viel Rap gehört wurde. Witzigerweise aber immer noch 187. Also es war jetzt nicht unbedingt, dass jetzt also auch die Underground-Leute, die ich jetzt gefeiert habe, irgendwie da waren, aber eben auch noch viel 187. Deswegen ist das jetzt keine neue Sache, die da drin gewesen ist, aber es ist auf jeden Fall immer noch ein Hype gewesen. Wird aber auch zustimmen, dass als ich dann erzählt habe, ich arbeite bei Backspin, gab es so einen, der das irgendwie gefeiert hat und die anderen waren so, was ist das eigentlich? Also diese Auseinandersetzung mit der Szene ist vielleicht da nicht mehr so intensiv gewesen. Und das andere, ich weiß, dass natürlich die Jugend immer die Kultur prägt, aber ich finde, es ist trotzdem als jetzt hier die zweitälteste in der Runde wichtig zu sagen, dass es ja trotzdem noch einen riesigen Anteil von Leuten, jetzt zumindest in meinem Alter, gibt, die ja die Musik immer noch hören und sich damit immer noch krass identifizieren und auch immer noch für Streaming zahlen und so weiter sorgen. Weil mein Freundeskreis komplett, und ich habe also oder Freunden und erweiterter Bekanntenkreis, da ist es mir so krass aufgefallen, dass Leute, die sich früher so gar nicht damit identifiziert haben, trotzdem jetzt alle Rap hören. Also das ist also vielleicht nicht das der Untergrund-Rap, Rap, den wir jetzt gerade meinen, das auch. Aber so FreundInnen, die früher, als ich gesagt habe, ich gehe zu Backspin, gar keine Ahnung hatten, auch nichts mit Rap zu tun hatten, jetzt dadurch, dass es eben diverser geworden ist, viel mehr auch das hören und sich da auch ein bisschen reinfuchsen und so. Also dass das vielleicht, sage ich jetzt mal, im Alter, in Anführungsstrichen, ich bin jetzt, werde jetzt 29 nächste Woche, aber dass das ja trotzdem noch sehr präsent ist. So, und dass nicht nur die Jugend prägt, ob ein Genre irgendwie funktioniert oder nicht.
Ja, ich glaube, um vielleicht auf Emmas Frage, These zurückzukommen, die Blase ist für mich nicht geplatzt. Ich glaube einfach das, was ihr auch schon angesprochen habt, dass diese ganze Szene, Bubble, wie auch immer, einfach verwässert. Also immer mehr Leute Rap hören und in meiner Wahrnehmung der Kuchen auch nur immer noch größer wird. Also sowohl Streaming-zahlenmäßig als auch businessseitig, was Marketing und sowas alles angeht. Ich glaube, RapperInnen werden immer beliebter, was Werbeverträge und Deals und so weiter und so fort angeht. Also das für mich noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Und im Gegensatz dazu dieses Techno-Beispiel, was du eben genannt hast, ich bin jetzt ehrlicherweise nicht in dieser Szene so mit drin. Aber in meiner Wahrnehmung ist es halt so, dass sich da schon Rap und Techno ja auf Augenhöhe begegnen und vielleicht die eine Kultur aus der anderen ein bisschen was mitnimmt. Ich glaube aber trotzdem, dass es so ist, ich meine, wir haben 2024, Corona ist jetzt noch nicht so lange her, für mich sind diese ganze Techno- und auch Techno-Rap-Geschichten immer noch so diese Pandemie-Ausläufer, gelebter Eskapismus. Ich gehe halt am Wochenende raven und höre halt Speed-Up-Rap-Chiago-Film, weil es waren halt einfach Kackjahre und man konnte nichts machen und jetzt kommt es halt doppelt so hart zurück. Glaube aber ganz fest, dass Rap in dem Sinne die nachhaltigere Kultur ist und bleiben wird, klingt so eklig. Techno wird natürlich auch nicht weggehen, das ist auch eine Riesenkultur. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, dass sich schon viele Leute irgendwann drauf zurückbesinnen werden, was Hip-Hop als Kultur einem geben kann. Weil so weit würde ich mich denn doch aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, Hip-Hop-Kultur bietet auf jeden Fall deutlich mehr Punkte, an denen man sich später nochmal, an die man sich später nochmal erinnern wird, als es jetzt zum Beispiel ein Techno-Rave tun wird. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, wahrscheinlich. Ja, mal gucken.
Was ich glaube ich auch, oder wodurch glaube ich auch so Rap oder Rap-Szene, Hip-Hop-Kultur generell, glaube ich auch einfach nicht an Zugewinnung verliert, ist, weil man natürlich auch viel mehr persönliche Stories hat. Also ich bin jetzt auch im Techno überhaupt nicht am Start. Ich gehe manchmal Techno auf Techno feiern, aber ich könnte jetzt 5 Techno-DJs nennen, wenn überhaupt. Allein dadurch, dass man natürlich irgendwie bei Rap hat man irgendwie ein Gesicht, man hat eine Stimme, man hat eine ganz andere, vielleicht auch persönlichen Bezug deswegen dazu, weil man jemanden hört auf diesem Track und eben nicht nur ein Instrumental irgendwie laufen hat. Nicht, dass das nicht auch irgendwie inhaltsstark sein kann, je nachdem, wie man vielleicht irgendwie auch mit Samples und so arbeitet. Aber ich glaube, allein deswegen ist da die Zugehörigkeit krasser. Und ich glaube, wenn man sich halt dann in Rap verliebt und irgendwie da so einen Bezug zu hat, bleibt der vielleicht auch länger bestehen, weil man eben diesen persönlichen Bezug hat, zum Beispiel zu einem Artist. Und ich hatte mit Falk Schacht auf jeden Fall mal ein spannendes Gespräch darüber, gerade so am Beispiel Chiagu, dass wenn man so in der Hip-Hop-Kultur zurückgeht, dass das auch in den 90ern schon sau normal war, dass Leute irgendwie zu Hause und irgendwie in chilliger Runde Rap gehört haben, aber wenn sie feiern gehen, halt auf Techno feiern gehen. So, also dass ja auch diese Kombi aus beidem vielleicht auch gar nicht schlecht ist, weil sich das vielleicht auch so ein bisschen aufhebt voneinander, wenn du den Tag über irgendwie ein Rap-Album hörst, was sich irgendwie, weiß ich nicht, mit krasser Systemkritik auseinandersetzt, was irgendwie vielleicht auch schwerere Kost ist, was emotionaler ist. Und du halt abends feiern gehst auf Techno, wo du eigentlich gar nichts hast, was dich jetzt irgendwie positiv oder negativ beeinflusst vom Inhalt her, als einfach nur das Instrumental. Also ich glaube, das kann auch beides sehr gut funktionieren. Deswegen finde ich auch so dieses Vermischen der Kulturen eigentlich ganz geil oder kann ganz geil sein, je nachdem, wie man es natürlich auch auslegt. Aber deswegen besteht es, glaube ich, einfach immer beides parallel zueinander mit Überschneidungspunkten.
Das glaube ich auch. Also klassische Schwarz-Weiß-Trennung da wahrscheinlich auch schwer möglich, vor allen Dingen, wenn hier jetzt 4 Hip-Hop-Heads zusammensitzen. Da müsste man wahrscheinlich die Techno-Perspektive dann auch nochmal mit einladen, um das vielleicht abschließend zu klären. Ähnlich schwarz-weiß ist es ja aber auch teilweise, wenn unsere Lieblingsartist den moralischen Kompass vielleicht so ein bisschen verlieren. Und wie wir diese ganzen Geschichten bewerten. Johanna, da sind wir so ein bisschen bei deinem Thema. Worüber möchtest du mit uns reden?
Genau, ich habe das Thema Doppelmoral im Rap mitgebracht, beziehungsweise besser gesagt, so der eigene moralische Kompass im Rap und wie man den vielleicht auch auslegt, ist nämlich ein Thema, über das ich die letzten Tage im Privaten gesprochen habe. Und das auch nicht zum ersten Mal. Und auch wir haben ja schon mal in verschiedenen Konstellationen irgendwie über Einzelbeispiele gesprochen. Und ich kann von mir selbst auf jeden Fall sagen, dass ich gerade, wenn es um Rap geht, oft noch sehr inkonsequent bin. Während ich im Privaten, auf der Straße etc. sehr politisch bin und wenig Ausnahmen mache und schon eigentlich immer versuche, irgendwie Leute zu educaten und darauf anzusprechen, wenn in Anführungsstrichen etwas falsch gemacht wird. Darüber kann man jetzt sich natürlich auch streiten, was ist falsch und was ist richtig. Aber ich glaube, man kann das wahrscheinlich auf verschiedene Ismen beziehen. Beim Thema Feminismus ist es aber, glaube ich, so ein bisschen am deutlichsten, zumindest wenn ich jetzt von mir selbst ausgehe, weil ich würde mich als Feministin bezeichnen und versuche das auch irgendwie in allen Lebenslagen umzusetzen und höre aber trotzdem sehr asozialen Straßenrap, in dem ich oft als Frau wahrscheinlich nicht so gut wegkomme. Und warum oder was mir das gibt, kann ich gleich auch nochmal so ein bisschen erklären. Aber es geht mir so ein bisschen um die Frage, wie konsequent canceln wir Artists oder Songs? Wann und wieso machen wir vielleicht auch eine Ausnahme? Und wie findet man da überhaupt so seinen moralischen Kompass? Und vor allem muss ich das zwangsläufig ausschließen. Bin ich automatisch ein schlechterer Mensch, wenn ich politisch inkorrekten Rap höre. Genau, deswegen vielleicht erstmal so die Frage an euch, bevor ich nochmal so ein bisschen meine Gedanken irgendwie dazu teile.
Ich finde das echt spannend, dass du das mitgebracht hast, weil ich glaube, wir beide haben uns über kein Thema so häufig unterhalten, ja, wie über dieses Thema, weil ja, ich da eigentlich genau deiner Meinung bin. Ich bin sehr pedantisch in meinem Freundeskreis und in meinem Umfeld, wenn es um irgendwie die korrekte Sprache oder irgendwie ja Mechanismen aufgeben, gerade irgendwie meine männlichen Kollegen und sowas. Da bin ich sehr, sehr streng und eben genauso wie du, aber trotzdem voll die Straßenrap-Hörerin. Ich kann dir wie in keinem Gespräch von uns, also beziehungsweise in jedem Gespräch von uns, kann ich dir da keine klare Antwort drauf geben. Ich glaube, das ist irgendwie bei mir persönlich so, wenn eine gewisse Grenze überschritten wird, ist es bei mir vorbei. Dann cancel ich den Artist und dann höre ich da auch wirklich keinen einzigen Song mehr. Dann möchte ich da keine finanzielle Unterstützung mehr. Und da bin ich auch bei meinen FreundInnen dann strenger, obwohl ich da auch denke, es ist eigentlich jeder soll das so machen, wie es sich für ihn oder sie richtig anfühlt. Aber manchmal ist es eben auch schwammig und grau. Und da suche ich mir dann vielleicht auch manchmal meine eigenen Schlupflöcher da drin und so. Und ich glaube, ich kann es dir schwer erklären. Es ist irgendwie immer eine Gefühlssache bei mir. Manchmal ist einfach eine Grenze überschritten. Und dann ist es aber auch wirklich so, dass ich da gar nichts mehr reinstecke. Ja, und manchmal ist es schwammig und da würde ich mir dann vielleicht keine CD mehr kaufen, beziehungsweise irgendwie das Album rauf und runter streamen, aber wenn es dann trotzdem mal in der Playlist von jemandem anders hört läuft, würde ich dann trotzdem vielleicht so abgehen, wenn ich da früher einen Bezug zu hatte oder so. Ich weiß nicht, es ist eine super spannende Frage und ich bin auch nicht müde, darüber zu reden, weil ich die Perspektiven gerne mag und mir das auch gerne anhören möchte. Aber bisher war es bei mir wirklich echt einfach eine Gefühlssache.
Ich glaube, bei mir ist es auch sehr viel so die Frage, wie handeln die Menschen? Also, so bei Texten bin ich auch oft ein bisschen durchgängiger. Es gibt aber, ich hatte die Diskussion tatsächlich heute erst mit einem Kumpel, der einen Song released hat, wo ich so meinte, so weiß ich nicht so richtig, fühle ich nicht so ganz so, so das Thema. Weil ich dann auch so bin, so, es ist jetzt nichts Schlimmes, aber ich fühle mich als Frau hier jetzt nicht so richtig gut ernst genommen oder wahrgenommen. Ist für mich dann aber noch lange kein Grund, irgendjemanden wegzucanceln, sondern bin so, ja, okay, auf dem Song irgendwie ein bisschen schwierig, vielleicht ein bisschen toxisch, vor allem so, weiß ich nicht. Oder wenn Leute irgendwie das Wort Bitch benutzen, bin ich auch so, ich cancel die Leute deswegen nicht. Manchmal denke ich mir so, ich finde, es müsste halt eigentlich nicht sein, weil es gibt so viel Rap, der ohne das auskommt und der trotzdem gut ist. So, das ist so immer ein bisschen dieses so, eigentlich braucht's das nicht. Aber wo für mich halt wirklich eine Grenze erreicht ist, ist, wenn ich mitbekomme, dass Personen eben irgendwie übergriffiges Verhalten tatsächlich in ihrem Privatleben oder so haben und das eben dann nicht nur in den Texten so ist, sondern die tatsächlich scheiße zu Frauen sind und sich da irgendwie emotional oder auch physisch einfach übergriffig verhalten und dann kann ich persönlich einfach diese Musik nicht mehr hören. So, das ist dann oft auch so, dass es vielleicht auch gar nicht so eine öffentliche Debatte ist, sondern man das irgendwie anders mitbekommt, weswegen man jetzt nicht so eine öffentliche Cancel-Geschichte veranstaltet, aber das ist einfach für mich, ich kann mir dann diese Stimme einfach nicht mehr anhören, weil ich irgendwie so bin, so, nee, Mann. Ja. Ich weiß so, oder manchmal ist es ja auch nur eine Vermutung, man weiß es ja nicht, aber so es gibt Vorwürfe irgendwie im Raum und dann kann ich es einfach für mich nicht mehr anhören. So, ich krieg dann einfach so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich die Stimme höre und cancel das für mich dann tatsächlich. Ja. Genau. Das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Umgang. Ich finde es aber, wie gesagt, auch schwierig. Also nur auf rein textlicher Ebene gibt's bei mir auf jeden Fall auch Songs in meiner Playlist, die nicht so super feministisch sind, sagen wir so.
Ja, also weil bei mir ist auf jeden Fall ähnlich, wie du gerade gesagt hast, für mich ist schon auch so eine relativ klare Linie erreicht, wenn Vorwürfe im Raum stehen, egal ob die jetzt öffentlich ausdiskutiert wurden oder man das irgendwie mitbekommt. Oder es irgendwie an einen herangetragen wird und vor allem keine Reflexion oder Aufarbeitung stattfindet. Weil auch das ist irgendwie nochmal so ein Punkt, wo ich sage so, ey, okay, keine Ahnung, wenn du halt vor 10 Jahren das oder das gerappt hast oder dich auch so oder so verhalten hast, kommt es natürlich schon noch immer ein bisschen darauf an, wie geht eine Person damit im Weiteren irgendwie um. Aber genau, also generell auch für die da draußen, die irgendwie dann so ein bisschen darauf beharren, wie solche öffentlichen Diskurse vielleicht auch ausfallen. Dafür muss natürlich nicht unbedingt ein Gericht entscheiden, ob die Person jetzt unschuldig oder schuldig ist, um irgendwie ein Urteil zu fällen.
Ja, voll.
Aber ich finde grundsätzlich, oder so kann ich es, glaube ich, für mich irgendwie so ein bisschen beantworten, dass es einfach krass ins Verhältnis gesetzt werden sollte. Zum einen, von wem kommen diese Lines? Es gibt zwar keine Personen, die jetzt mehr oder weniger Recht dazu haben, Sachen zu sagen. Aber ich würde jetzt so einem Justus Jonas das vielleicht ein bisschen weniger verzeihen, als jemanden, der in einer ganz anderen Lebensrealität aufgewachsen ist oder auch lebt. Und aufgrund dessen vielleicht natürlich auch irgendwie ein ganz, oder Sexismus in dieser Lebensrealität vielleicht auch anders verankert ist. Und trotzdem, glaube ich, kommt das auch einfach ein bisschen drauf an, wie man Musik konsumiert. Also ich habe mir für mich, glaube ich, so ein bisschen die Grenzen auch da gesetzt, zu schauen, was lege ich zum Beispiel auf. Und auch da bin ich teilweise, habe ich eine krasse Doppelmoral, weil ich spiele zum Beispiel auch Haftbefehl, aber ich lege zum Beispiel nicht mehr Kanye West auf oder so. Also, ne, dass man da auch so ein bisschen abwägt, wie supportet man diese Artists vielleicht auch im Allgemeinen, und es natürlich schon nochmal einen Unterschied macht, ob ich jetzt einen Song, der inhaltlich problematisch ist, streame, woran ein Künstler in den wenigsten Fällen wirklich Kohle verdient, oder ich die Vinyl oder CD höre, die ich mir vor 100 Jahren gekauft habe, oder ob ich jetzt auf ein Konzert gehe, ob ich mir Merch kaufe, ob ich Sachen von den Artists teile, auch wenn ich vielleicht nur 100 Follower habe, aber trotzdem beeinflusse ich vielleicht 2 davon mit dem, was ich teile. Deswegen, ich glaube, da kommt es krass drauf an. Und ich glaube, es ist schon wichtig, wenn man einfach generell diese eigene Doppelmoral auch überhaupt erstmal erkennt, weil ich glaube, in Diskussionen, die ich darüber schon geführt habe, einem dann schnell auch abgesprochen wird, ey, du hörst die und die Texte so, dann bist du halt keine Feministin oder dann bist du nicht dies oder dann bist du nicht das. Und ich glaube, niemand, egal wen ich da draußen kenne, der oder die, die Zeigefinger hebt, wenn Person XY irgendeinen Track veröffentlicht und irgendwas darin sagt, niemand kann sich davon, glaube ich, freisprechen, auch Songs zu hören, die nicht 100% politisch korrekt sind. Aber auch wenn es sehr ausgelutscht ist, am Ende ist es natürlich irgendwie auch ein Spiegel der Gesellschaft. Und es wäre natürlich auch irgendwie realitätsfern, wenn es komplett oder nur noch komplett politisch korrekten Rap geben würde, weil die Welt nicht politisch korrekt ist.
Ja, also ich kann zu allem, was ihr gesagt habt, eigentlich jetzt gar nicht mehr so groß viel hinzufügen. Es ist halt subjektiv des Todes. Es ist eine riesige Grauzone und überhaupt nicht schwarz-weiß, wo man da für sich irgendwie Grenzen zieht, Grenzen ziehen sollte. Ich glaube, ganz wichtig, was du eben gesagt hast, ist dieses, dass man sich dem überhaupt schon mal bewusst ist, dieser Doppelmoral und diesen Gedankenanstoß hat. Das ist so das Wichtigste. Ich persönlich finde es halt auch immer doch spannend, ist irgendwie nicht ganz das richtige Wort, aber es ist halt auch bei mir immer noch mal so ein Unterschied, höre ich jetzt privat irgendwie eine Mucke oder ist es halt Backspin Arbeits Kontext, so, weil eben der Name Kanye West ja auch gefallen ist, wenn man jetzt zum Beispiel bei Backspin über The College Dropout spricht, in irgendeiner Form, so, dann kann man meiner Meinung nach das Album jetzt für seine Geschichte, seinen Einfluss ja nicht einfach wegignorieren, nur weil Kanye West seit ein paar Jahren völlig abdreht, so, man kann aber dieses Album halt nicht auch einfach als musikalisches Meisterwerk abfeiern, ohne zu erwähnen, dass dieser Typ halt ganz, ganz falsch abgebogen ist. Und das ist, glaube ich, genau das Wichtige und das ist auch manchmal das Problem, dem wir so ein bisschen unterliegen. So, was findet wie statt? Wem gibt man wie Plattform? Wo setzt man das ins Verhältnis? Und auch da natürlich macht man da oder wir alle irgendwie vielleicht mal einen Fehler und könnte da noch ein bisschen aufmerksamer sein. Aber das ist, glaube ich, halt alles so ein ongoing Prozess, der halt einfach irgendwie Zeit braucht und wir alle dazu lernen müssen. So wahrscheinlich Typen noch 100-mal mehr als Frauen in diesem Land, so ganz allgemein gesprochen. Aber ich finde, ganz allgemein sind wir da auf dem Deutschrap-Szenenmäßig auf dem ganz guten Weg, habe ich das Gefühl, dass da echt sehr, sehr viel passiert. Und das ist... Bitte?
Sorry, nee, ich red ruhig zu Ende.
Mach jetzt. Jetzt bin ich raus.
Nee, ich wollte nur sagen, ich glaube nicht unbedingt, dass es weniger passiert im Deutschrap, aber ich glaube, es gibt krass gute Gegenbeispiele und ich glaube, das ist halt entscheidend, dass einfach auch gezeigt wird, ey, ich kann einen unnormal harten Rap-Song machen, wo kein einziges Schimpfwort drin vorkommt und es gibt trotzdem voll auf die Fresse. Mhm. Deswegen, ich glaube, das Schöne ist halt, dass man sich's mittlerweile aussuchen kann. Und ich glaube, durch jedes gute Beispiel natürlich auch so ein, ich sag mal, Negativbeispiele auch einfach ein bisschen hoffentlich an HörerInnenschaft verlieren. Und ich glaube, es kommt halt auch krass darauf an, wie man Sachen zeitlich einordnet. Und wir können uns, glaube ich, alle darauf einigen, dass irgendwie alte Agro-Berlin-Sachen krass problematisch sind. Aber es war halt zu dieser Zeit einfach bedeutend für diese Kultur und für diese Szene. Und das kann man nicht wegignorieren. Wenn jetzt heute Songs rauskommen, die krass problematisch sind, kann man das viel mehr kritisieren und sagen, ey, wir leben 2024 so, wir können uns alle informieren, wir können uns alle weiterbilden und irgendwie educaten. Man muss das nicht mehr machen. Aber ich glaube, das ist halt auch sehr entscheidend zu checken, wann kamen Sachen raus, was kommt jetzt raus.
Ja, voll. Also das sollte gerade auch auf nicht so klingen, dass das im Deutschrap allgemein weniger passiert, wenn ich das irgendwie so formuliert haben sollte, ne? Um das nochmal klarzustellen. So war das nicht gemeint. Hier fliegen gerade Nachrichten in den Chat rein. Die Zeit sitzt uns im Nacken.
Die Soll Zeit ich eine sitzt Überleitung uns im machen? Ich habe eine gute Überleitung.
Okay, komm. Die Wahrheit ist, dass Emma nicht gut vorbereitet ist und das Ladekabel nicht funktioniert, aber...
Das Ladekabel funktioniert, der Laptop ist nur maßlos überfordert.
Jetzt kommt Katrin mit ihrer Überleitung, um zu retten.
Ich habe tatsächlich eine gute Überleitung, weil der Classic, den ich mitgebracht habe, ist für manche und auch für mich heute ein bisschen problematisch in Teilen. Aber trotzdem für mich persönlich sehr wichtig, weil ich habe darüber nachgedacht, was bringe ich denn hier mit? Und ich habe ja schon das ein oder andere Rap-Album gehört. Und dieses Album ist tatsächlich fast unter anderem der Grund, warum ich Rap-Journalistin geworden bin. Und deswegen war es mir wichtig, das mitzubringen und auch hier so transparent zu sein. Es geht um Drei Farbenhaus von Bowser. Und wenn man da jetzt drauf zurückblickt, ich meine, das sind jetzt auch 7 Jahre, dass das her ist, aber da gibt's so 1-2 Songs, die gar nicht mehr in Ordnung sind. Und die höre ich auch tatsächlich heutzutage nicht mehr, weil ich das einfach nicht mehr vertreten kann. Aber trotzdem war das Album für mich sehr prägend. Also als die Snippets da rausgekommen sind von Tropfen zum Beispiel und es wirklich nur diese 15 Sekunden waren, ich habe das auf YouTube rauf und runter gehört, in der Hoffnung, dass dieser Song endlich rauskommt und dann eben auch der musikalische Einfluss da von ihm, das kann man ihm, glaube ich, auch nicht absprechen, dass der ganz schön talentiert ist, der junge Mann. Seine Entwicklung finde ich nicht so geil und auch das, was über ihn ja auch in Teilen gesagt wurde, was da irgendwie vielleicht mal im Backstage passiert ist oder sowas, das sehe ich alles und deswegen höre ich ihn heutzutage auch kaum noch. Aber trotzdem, ja, war das für mich einfach ein sehr, sehr besonderes Album und einzelne Songs davon kann ich auch gut und gerne heute noch hören. Die lösen auch immer noch in mir was aus und ich glaube, dass das auch ja vielen Leuten 2017 gut gefallen hat, weil das auch nochmal, wie gesagt, musikalisch noch eine ganz andere Richtung reingebracht hat. Heute, wie gesagt, schwierig, aber da bin ich mal so transparent und sage, dass das für mich eins der wichtigsten Deutschrap-Alben in meiner Entwicklung waren. Ich weiß nicht, wie ihr, wir haben uns häufig schon über Bowser unterhalten, wir Mädels speziell, aber wie euch das so in der Zeit irgendwie gefallen hat.
Ich habe es gar nicht gehört, ich fand es aber auch musikalisch schon furchtbar, Bowser, schon von Anfang an. Dann kamen die ganzen Vorwürfe dann irgendwie ein paar Jahre später dazu, deswegen war ich da komplett raus. Ich habe es auch nie nachgeholt, so kann ich ehrlich gesagt nicht viel zu sagen.
Boah, also ich muss sagen, ich glaube, also du feierst das Album mehr als ich, aber ich weiß noch, als das damals rausgekommen ist, was war das, ich glaube Baron... War das ja, dieses Intro, sag ich mal, da hier, mach mal den Kopf ein bisschen zur Seite, irgendwie so. Und dann mit dieser Stimme und dann weiß ich noch, Tropfen hast du eben auch schon angesprochen, so diese Hook finde ich geisterkrank gut. Also als ich die damals gehört habe, habe ich auch gedacht, Junge, das ist hier Hook des Jahres. Also das war schon catchy, auf jeden Fall. Bei mir war es dann auch nicht so nachhaltig, dass ich jetzt das Album speziell oder Bowser allgemein jetzt so super viel gehört hätte irgendwie, also auch unabhängig von allem, was er auf menschlicher Ebene jetzt irgendwie gemacht hat. Aber das war schon ein sehr, sehr solider Einstieg, finde ich. Und ich meine, man muss sich die Zahlen halt angucken, so irgendwie. Ein bisschen was richtig macht er denn irgendwie schon, auf jeden Fall. Doch, ist ein starkes Album. Doch, finde ich auch.
Johanna? Ich bin leider echt voll bei Emma. Gar nicht unbedingt, weil mir der Sound jetzt so überhaupt nicht getaugt hat, aber irgendwie, ich weiß nicht, das war so eine Ära an Artists, wo unter anderem Bowser reinfällt, die so ein bisschen an mir vorbeigegangen sind. Ich weiß gar nicht warum. Also irgendwie, es hat, glaube ich, einfach nicht so viel mit mir gemacht, aber ich kann jetzt zurückblickend gar nicht so richtig sagen, wieso. Ich glaube, ich müsste mir das Album gleich nochmal anhören und schauen, ob es jetzt was mit mir macht. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich das damals natürlich auch mitbekommen habe, aber irgendwie war das für mich so ein bisschen egal.
Ich glaube, dieses Album fällt in eine Zeit, Emma, ich weiß, wir müssen uns beeilen, aber ein Gedanke, das Album fällt in eine Zeit, wo sich Deutschrap so groß geworden ist, dass es halt einfach schwerfällt, sich mit Artists so zu identifizieren. Du hörst halt streamingmäßig den 100 Millionenfach geklickten Song und dich interessiert gar nicht wirklich, wer ist Bowser dahinter. Und ich glaube, das ist genau diese Zeit. Da hat die Entwicklung angefangen und jetzt ist sie natürlich noch um Vielfaches höher. Aber ich glaube, da geht das nämlich los, dass ist ja auch bei mir genau das Ding, dass man sich nicht mehr so intensiv mit Alben irgendwie vielleicht beschäftigt. Mhm. Glaube ich. Aber ja, du hast ein Album mit dem du dich, glaube ich, sehr intensiv beschäftigt hast und viele andere draußen wahrscheinlich auch.
Redest du mit mir?
Natürlich rede ich mit dir.
Ja, genau. Ich habe von Fuji's The Score dabei. Ich glaube, Fuji's kennt wirklich jeder da draußen und genauso auch das Album. Also spätestens, wenn man den Track Ready or Not hört, dann hat man auf jeden Fall schon mal was von denen gehört. Und ja, The Score ist von 1996 und damit auf jeden Fall ein paar Jährchen älter als ich. Ist trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen irgendwie so einer meiner All-Time-Favorite-Alben, weil ich finde, dass sehr wenige Alben aus dieser Zeit so krass gut gealtert sind und so zeitlos sind, sowohl inhaltlich als auch musikalisch. Die Beats sind aus heutiger Perspektive super simpel, ohne irgendwie viele Layers und so. Aber ich glaube, gerade deswegen funktioniert es auch bis heute so gut, weil es nicht so ein bestimmter Sound aus einer bestimmten Zeit war. Hat mega viel Einfluss von R&B, Reggae, Soul und vor allem sticht dabei stimmlich natürlich Lauryn Hill raus. Und ja, inhaltlich geht's sehr viel um Ungerechtigkeit, um Kritik am Polizeisystem. Und das sind natürlich alles irgendwie auch Themen, die bis heute irgendwie leider nicht an Aktualität verloren haben. Trotzdem wird auch so ein bisschen der 90er-Jahre-Gangster-Lifestyle gelebt und es findet auch recht viel Einfluss von der damaligen Beziehung von Lauryn Hill und Wakely Shawn drin statt, also zwei Leuten dieses Trios. Und für mich ganz persönlich ist es, obwohl das auf inhaltlicher Ebene eigentlich gar nicht so passt, aber es ist trotzdem für mich so ein absolutes Feel-Good-Album. Und ich weiß gar nicht, wieso eigentlich, weil wie gesagt, inhaltlich behandelt es eigentlich ziemlich schwere Themen. Aber ich weiß einfach, ich kann dieses Album anmachen und werde es zu 100% fühlen. Vor allem, wenn es mir nicht gut geht, ehrlicherweise. Und ist natürlich auch ganz abgesehen von so meiner persönlichen Geschichte mit diesem Album, aber auch für Hip-Hop nicht unverdient irgendwie eines der prägendsten Alben. Die Songs wurden unnormal oft gesampelt. Ich habe mir vorhin mal so ein bisschen Sachen angeguckt. Also gefühlt hat jeder schon irgendwelche Samples aus diesen Tracks benutzt. The Fugees selbst haben auf dem Album die jeweiligen Songs untereinander gesampelt und so, was ich irgendwie auch crazy fand. Und ja, so Songs wie zum Beispiel irgendwie Killing Me Softly oder No Woman, No Cry sind durch die Fugees so krass durch die Decke gegangen, dass, glaube ich, viele Leute vergessen, dass diese Tracks gar nicht von denen sind. So, das fand ich irgendwie auch relativ spannend, als ich mir vorhin nochmal so ein bisschen was dazu durchgelesen habe. Und ja, deswegen für mich auf jeden Fall ein All-Time-Classic, der immer geht. Und ich glaube, ich habe auch keine Platte, die ich zu Hause habe, so häufig gehört wie dieses Album. Und jeder in meinem Umkreis, in meinem nahen Umkreis weiß, wenn es mir schlecht geht und jemand ist bei mir, muss er einfach dieses Album anmachen. Und meistens geht's mir danach ein bisschen besser.
Finde ich voll die schöne Vorstellung, ehrlicherweise. Ich bin tatsächlich damit ein bisschen groß geworden. Meine Eltern haben das auch gehört. Also ich war da eins, als es rausgekommen ist. Aber für mich ist es jetzt nicht so ein Feel-Good-Album, aber es erinnert mich auf jeden Fall an früher. Deswegen kann man das vielleicht auch so übersetzen. Aber ja, fühle ich auf jeden Fall komplett.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht einmal, wie es dir geht, ja, aber ich kann da
alles,
jetzt nicht...
Alles Course, also bei mir alles Course sein. Ich habe das, glaube ich, einmal auf Albumlänge durchgehört, weil ich auf Albumlänge ist mir zu viel Reggae drin, weil ich leider wirklich, wirklich, wirklich auch ein bisschen aus persönlichen Gründen ein großes Problem mit Reggae habe. deswegen bin ich da immer so, ich kann mir das jetzt nicht so lange anhören, aber ey, der Einfluss für Hip-Hop und die Geschichte kann man nicht irgendwie wegignorieren. Deswegen, ja, crazy Album auf jeden Fall.
Safe and Classic. Aber dann Emma, erzähl uns, welches Album kannst du dir denn dafür 100 Mal auf Repeat anhören?
Ich muss dazu sagen, halt, stopp. Ich habe das Album heute zur Vorbereitung nochmal gehört und habe festgestellt, krass, ey, also in 2024 echt ein bisschen anstrengend anzuhören. Und zwar geht's um das Album Kids von Mekkes und die Geschichte, die dieses Album erzählt und die Bilder, die dieses Album malt, sind, finde ich, sehr, sehr krass und habe ich von einem anderen Artist noch nicht so gehört, weil es geht sehr viel um Kinder und Erwachsene und ums Kindsein, Erwachsensein und um das Kind in einem selber und die Struggles, die mit dem Erwachsenwerden einherkommt. Und so Kinder werden so ein bisschen als so die besseren Menschen nicht dargestellt, aber so, ja, dargestellt. Der Sound ist nur wirklich sehr, sehr, sehr eigen. Es ist, finde ich, sehr viel Disharmonisches. Du hast sehr viel so wie als wärst du in so einer Spielhalle, so Geräusche. Deswegen war ich heute beim nochmal durchhören so krass. Es klingt wirklich, wirklich wie ein Album von 2010. was es ist. So, genau. Also es ist 2010 rausgekommen. Und war so das erste Album von dieser Mekis-Trilogie, die er dann mit Tilt und Pool fortgesetzt und jetzt auch beendet hatte. Und mich hat das einfach inhaltlich sehr krass geprägt damals mit, ich glaube, ich habe das gehört mit so 13, 14 vielleicht. Und habe heute nochmal gemerkt, dass ich es heute ganz, ganz anders als mit 23 ja dann doch tatsächlich erwachsene Person, muss man irgendwie dann doch gestehen. Als ich mir das heute nochmal angehört habe, fand ich sehr, sehr viele Themen, die ich damals gar nicht so richtig gerafft habe, so diese Tristheit des Alltags und Arbeiten gehen und die Suche nach einem Sinn, so, das habe ich damals schon irgendwie gefühlt, aber noch nicht so krass gecheckt, so mit so 13, 14. Und auch dieses so irgendwie wieder so Kind sein wollen. Mit 13, 14 wollte man ja irgendwie erwachsen sein und nicht ein Kind. Und ich finde, das sind einfach sehr, sehr krasse Themen, die bearbeitet werden mit krassen Bildern, die er malt, so. Wie gesagt, vom Sound her gewöhnungsbedürftig sich das, glaube ich, jetzt, also wenn man sich das 2024 das erste Mal anhört, glaube ich, ein bisschen anstrengend. Aber ja, ich finde, das hat einfach so ein bisschen auch sein Storytelling und wie er Bilder malt, sehr geprägt, dieses Album.
Ja, ey, also.
Zum Beispiel raus.
Ich wollte gerade sagen, also bei mir, Graustufenregenbogen ist so der einzige Song, den ich davon intensiver gehört habe. Das ist ja auch der mit Abstand meist gestreamte.
Ja.
Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich auch immer so ein bisschen dieser leicht sperrige Sound, der mich so ein bisschen abgeschreckt hat, so, aber ich fühle voll, was du meinst, auf inhaltlicher Ebene. Also, das hat er jetzt ja gerade vor kurzem mit Liebesbrief von der F irgendwie wieder bewiesen, so was da teilweise textlich, inhaltlich drinsteckt. So, das ist schon Wahnsinn. Ich erinnere mich nur bei Mac so an einen Moment auf irgendein Tagesfestival, da hat er gespielt und ich habe, wie gesagt, musikalisch nie so mein Film gewesen und ihn da live gesehen und dachte danach richtig so, ja, Mann, das ist richtig geil. Das war richtig ein geiles Konzert. So einfach von A bis Z geile Show gewesen und habe mir dann danach nochmal angehört und dann hatte ich genau wieder diesen Moment so, ich mit meinen Kopfhörern irgendwo in der U-Bahn so und dann war es so, ja, nee, es irgendwie kommt nicht so wie auf dem Festival und dann...
Der ist auch ein krasser Entertainer, muss man dazu sagen, ja, so, also live ist der, ey, schaut ihn euch live an, auf jeden Fall, das ist unfassbar gut.
Ja, und dann hat es Mekis dann doch nicht so regelmäßig in meine Playlisten geschafft, aber wie gesagt, ich weiß 100%, was man an ihm und seiner Musik finden kann, definitiv.
Ja, also geht mir genauso. Ich habe das Album jetzt nicht so krass gepumpt. Ich hatte es auf dem Schirm, aber ich habe es nicht so krass gepumpt. Ich war in der Riege irgendwie nicht so unterwegs zu der Zeit. Aber wie gesagt, live auch insane. Ich habe den, glaube ich, 3-mal jetzt gesehen. Und jedes Mal war das einfach eine crazy Party, die er da irgendwie... Und musikalisch trotzdem krass. Also ich bin trotzdem großer Mekis-Fan. Aber eher von den Sachen, die er danach gemacht hat. Und nicht das unbedingt.
Ja, ich kann mich nur anschließen. Habe das Album auf jeden Fall auch gehört, das weiß ich auch noch. Und habe das auch gefühlt, aber irgendwie ist es bei mir nicht so hängen geblieben einfach. Aber kann mich nur anschließen. Ich finde ihn trotzdem bis heute auf jeden Fall krassen Musiker, krasser Künstler. Gerade eben auch mit dem von Yannick erwähnten Song Liebesbrief von der F irgendwie, einfach seine sehr eigene Art und Weise, wie er auch irgendwie gesellschaftliche Themen behandelt und thematisiert und live auf jeden Fall super krass.
In diesem Sinne, bevor Emmas Akku hier komplett den Geist aufgibt, würde ich sagen, machen wir hier einen Deckel drauf.
Wir sind bei 2%.
Oh, oha. Dann schnell. Ein schnelles Danke, dass ihr da gewesen seid. Ich fand's sehr schön mit euch.
Dito!
Nächste Woche neue Folge, wieder mit Nico, dafür ohne mich, weil ich im Urlaub bin. Aber auch das wird bestimmt wieder gut werden. Schaltet ein, hört rein. Nochmal dickes Danke an euch.
Danke dir.
Gerne.
Bis bald.
Tschüssi.
Tschüss.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtisch, Phrasen.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.